Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Waldsterben 2.0, wie retten wir den Klimaretterwald? Es diskutieren heute im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur Hans-Georg von der Marwitz, der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, Silvia Bender, die Leiterin der Abteilung Biodiversität beim Bund Umwelt und Naturschutz in Deutschland und Professor Dr. Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz im Fachbereich für Wald und Umwelt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde in Brandenburg. Ganz herzlich willkommen im Studio von Deutschlandfunk Kultur an Sie alle. Darf ich gleich die erste Frage stellen? Vor 30 Jahren das erste Waldsterben. Das deutsche Wort wurde ja international auch zu einem Schlüsselwort für die Zerstörung der Natur durch unseren Lebensstil. Damals war es der saure Regen. Das haben wir relativ schnell mit der Abgasreinigung geregelt. Die Wälder haben überlebt. Und ist das, was wir jetzt sehen an Trockenheit, Sturm, Bränden, Schädlingen, Frau Bender, viel, viel schlimmer?
Das ist definitiv viel schlimmer, weil es die Auswirkung der Klimakrise ist, die wir jetzt hier live in unseren Wäldern beobachten müssen. Und die Klimakrise ist natürlich um Wesentliches komplexer als damals die Ursachen für den sauren Regen. Es ist jetzt überfällig, dass wir die Klimakrise endlich entschieden angehen und dass die Bundesregierung dafür endlich die richtigen Maßnahmen ergreift und das Klimakabinett im September dann auch beschließt, dass wir beim Klimaschutz endlich richtig aktiv werden.
Gestern gab es ja bereits die Ankündigungen, da Millionen zur Verfügung zu stellen. Sie fordern 1,5 Milliarden vom BUND, decken sich da ungefähr auch mit den Grünen. Herr Professor Ibisch, bundesweit massive Waldschäden in bisher unbekanntem Ausmaß sollen es sein. 110.000 Hektar allein im letzten Jahr vernichtet und es geht weiter mit der Trockenheit. Eigentlich ist der Wald ja ein ganz langsames System. Ein Baum braucht ewig, bis er groß ist, eine Buche 100, 200 Jahre. Und jetzt geht die mal in einem Jahr kaputt?
Das ist schon sehr erschreckend, auch für Ökologen, die sich im Grunde lange darauf eingestellt haben. Ich gehöre zu denjenigen, die irgendwie seit 10, 15 Jahren auch von diesen denkbaren Szenarien sprechen, dass das passieren könnte. Wenn das eintritt, ja, kann das wirklich für Erschrecken sorgen, zumal wir uns klar machen müssen, Sie haben das gesagt, das sind langlebige Organismen, die dieses komplexe Ökosystem bilden. Und wir sehen Bäume, die sind 100, 200 Jahre alt gegebenenfalls und geben jetzt auf. Das heißt, die Lebensraumbedingungen sind einfach nicht mehr die richtigen. Und so ein bisschen sollten wir das schon auch nehmen als Kanarienvogel in der Grube, der jetzt wirklich von der Stange fällt. Also was noch brauchen wir, um zu sehen, dass wir wirklich jetzt ernsthaft uns mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen? Das wurde schon gesagt. Ich weigere mich dennoch ein bisschen über das Waldsterben zu reden, weil der Wald als Ökosystem stirbt eigentlich nicht. Was wir jetzt sehen, ist ein Absterben von Beständen, die teilweise auch nicht standortgerecht waren. Das sind Baumbestände zum größeren Teil, die forstwirtschaftlich überprägt waren. In der Extremform handelt es sich um diese Monokulturen, das ist ja bekannt, die Fichten und auch die Kiefernforste. Ja, Mischwälder sind auch betroffen, aber das sind alles auch genutzte Wälder, die entsprechend Maßnahmen über sich ergehen ließen, die gegebenenfalls jetzt auch dazu beitragen, dass der Wald stärker leidet unter Dürre und Hitze.
Mhm. Hans-Georg von der Marwitz, Sie sind ja nicht nur Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzer, Sie haben Wald in Brandenburg, Sie sind Landwirt, aber auch CDU-Bundestagsabgeordneter. Brandenburg ist ja nun gerade auch ein Bundesland, in dem es viele Monokulturen, gerade auch Kiefernbestände, der Stangenwald gibt. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie in Ihren Wald gehen? Ist da inzwischen auch so viel kaputt oder brennt es auch hier und da?
Nein, Gott sei Dank brennt es im Moment nicht. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie gerade die Kiefer und auch die Akazie bei uns in unseren Wäldern jedenfalls damit fertig wird. Und insofern sehe ich das ein klein bisschen anders als Sie, Herr Professor. Wir haben unterschiedliche Standortbedingungen und wir können nicht immer nur von Monokulturen sprechen. Wir haben in Deutschland keine 25% mehr in Reinkulturen. Schon von klein auf bin ich mit der Maßgabe groß geworden, möglichst vielschichtig die Wälder auch aufzubauen. Jedenfalls bei uns im bäuerlichen Milieu war das ganz selbstverständlich. Die Weißtanne im Plinterwald, Unterbau mit Kirsche und Buche. Und die letzten 4 Wochen bin ich durch Deutschland gefahren, in 7 Bundesländern gewesen, in den ganzen großen Waldgebieten, fast ausschließlich in Mischwäldern. Und ich muss Ihnen sagen, was sich mir da geboten hat, ist dramatisch. Der Abgang der Fichte zuallererst, das ist aber auch verständlich als Flachwurzler, wenig Wasser im oberen Bereich. Wir hatten in Brandenburg Niederschläge im letzten Jahr von weniger als 390 mm, Sachsen-Anhalt 360 mm. Es ist eine Dürrekatastrophe. Und natürlich haben Sie alle beide im Vorredner recht. Der Klimawandel kommt jetzt an und wird auch deutlich. Aber wir können feststellen, und die Erfahrung, die ich in Süddeutschland gemacht habe, in Württemberg und in Bayern, südlich der Donau, dort sieht es bei weitem nicht so dramatisch aus. Ja, natürlich hätte der Borkenkäfer dort auch die ein oder anderen Fichtenbestände in den Mischkulturen angegriffen. Aber es ist eindeutig zu sehen, woran es großflächig liegt. Und insofern müssen wir uns intensiv darüber Gedanken machen, wie wir jetzt diesen Klimawandel, der ja jetzt mehr und mehr offensichtlich wird, und wenn wir mal die Niederschlagsmengen der letzten und die Entwicklungen der Wetterextreme besser formuliert sehen, stellen wir eindeutig eine Entwicklung fest.
Professor Ibisch, gibt es tatsächlich Regionen, wo es nicht so schlimm ist?
Also ich finde es zumindest kühn zu sagen, dass die Kiefern in Brandenburg kein Problem haben.
Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie haben weniger Probleme.
Also ich bin regelmäßig unterwegs in Beständen, wo die auch jungen Bäume tatsächlich gelb werden, vertrocknen, Beständen, die im schlimmsten Fall gebrannt haben. Ist ja auch ein Schwerpunkt, den wir uns anschauen jetzt in Südbrandenburg. Das ist natürlich alles schon ziemlich nah an der Vollkatastrophe. Und dann gibt es die Nonnen und Schädlinge, die dann vom Hubschrauber aus bekämpft werden. Und ich glaube, da gibt es schon auch echte Probleme, die zu tun haben mit der Struktur, mit dieser einfachen Struktur dieser Kiefernforste, auch mit den Böden, die allerdings auch durch die Bewirtschaftung natürlich nicht verbessert wurden. Das müssen wir ganz klar sagen. Durch Biomasseentzug, durch die Baumarten selbst haben wir das Thema der Versauerung, Rohrhumusbildung, das wissen Sie alles. Und wir haben in ganz vielen Beständen genau nicht investiert in die Grundlage der Waldökosysteme, das ist der Boden. Ja, und das muss man jetzt ganz klar sagen. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist darauf schauen, dass dieser Boden Humus hat, dass er Wasser speichern kann und die Bäume und Bestände über kritische Zeiten hinwegtragen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste jetzt in Sachen Klimawandelanpassung. Viel wichtiger, als darüber zu spekulieren, welche Wunderbaumarten wir jetzt pflanzen können.
Ja, Frau Bender, wenn Sie das hören, der Boden muss verbessert werden. Woran, als Leiterin der Abteilung Biodiversität beim BUND, woran denken Sie da? Gleich mehrere Baumarten, also diese Monokulturen wegmachen, oder wie soll das passieren?
Wir brauchen einerseits tatsächlich die Laubmischwälder mit mehreren Arten und auch mit mehreren heimischen Arten. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch mehr Totholz im Wald lassen, damit sich Humus wieder bilden kann und damit sich vor allem auch Feuchtigkeit im Wald halten kann. Im Moment trocknen die Bestände ja aus. Wir müssen die Bestände dichter halten, damit eben auch die Feuchtigkeit im Wald bleibt und nicht die Sonne, wenn ein Baum umfällt, direkt in den Wald einbricht. Wir brauchen auch mehr Biodiversität, also mehr Tiere, Insekten, die eben im Wald leben, damit sie das eben auch zur Zersetzung des Holz beitragen. Und wir brauchen vor allem auch eine schonendere Entnahme von Bäumen. Im Moment haben wir ja alle 20 Meter im Grunde Rückegassen und sehr schweres Gerät, was dann benutzt wird, um Bäume zu entnehmen. Und das verdichtet den Boden und behindert damit die Möglichkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und zu speichern.
Die Geräusche, die man hier so an der Seite hört, stammen von Hans-Jörg von der Marwitz, der auch noch den Kopf schüttelt. Ich beschreibe es nur. Sie sind gar nicht einverstanden.
Nein, da bin ich nicht mehr. Also wissen Sie, ich finde diese Verallgemeinerung immer sehr, sehr schwierig. Natürlich, Herr Professor, ich möchte Ihnen nochmal beipflichten, was Sie zum Boden gesagt haben. Damit kann ich ohne weiteres leben. Aber und auch im Süden Brandenburgs katastrophale Verhältnisse, keine Frage, aufgrund der Trockenheit, von der ich vorhin auch schon mal sprach. Aber in weiten Teilen sieht's auch noch anders aus. Ja, wenn man durch Märkisch-Oderland fährt oder auch selbst Eberswalde, es ist dramatisch, keine Frage. Und ich gehe da auch mit d'accord. Aber das nur immer allein auf die Tatsache abzuwälzen, dass es nur mit den Monokulturen zu tun hätte, das ist mir zu wenig.
Und vielleicht auch mit dem Aufräumen im Wald hat es damit auch was zu tun?
Ja, und ich habe nichts gegen einen gewissen Totholzanteil. Aber im Moment trägt das Totholz nicht nur dazu bei, dass es das Wasser hält, sondern im Moment ist es sogar Wasserkonkurrent in der derzeitigen Situation.
Das ist also was ganz Neues.
Ja, gut. Also wenn wir jetzt in der Zeit, wo es dermaßen trocken ist und keine Möglichkeiten hat, ja, wir haben immer das Totholz, Äste bis zu, sagen wir mal, Oberarmstärke, haben wir im Wald gelassen. Ganz klar, weil es ja auch der Nährstoffeintrag ist. Es ist wichtig, dass das mit dabei ist. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch ganz genau, dass diese Massen an Totholz sozusagen die Basis sind auch für Insekten, für Schadinsekten in Größenordnung. Und gehen Sie mal auf die Jahre 1946 zurück, da hatten wir eine immense Borkenkäferkatastrophe. Da hat jeder, der nur irgendwie mit Wald was zu tun hatte, sehr wohl erkannt, wir müssen intensiv letztlich das Totholz, in dem Falle das Schadholz, Entschuldigung, das Schadholz aus dem Wald holen. Ja, man hat dann von, es hat immerhin 4 Jahre gebraucht, bis fast 1950, bis diese Katastrophe leidlich überwunden war. Wir haben bei uns im Allgäu generell und auch jetzt, wo ich noch Fichten habe, ich habe ja so gut wie keine mehr, die Fichte ist tatsächlich weitgängig im Abgang, ja, und das hat sich mir auch in allen Wäldern, die ich jetzt gesehen habe, nochmal deutlich gezeigt.
Aber, darf ich mal kurz Herrn Langen und Professor Ibisch die Möglichkeit geben? Sie sagten eben, also dass Totholz jetzt ein Konkurrent ist, wenn es um das Wasser geht, das wäre Ihnen neu.
Da müssen wir ein bisschen zu den ökologischen Fakten zurück. Also dem Totholz wird immer alles Mögliche in die Schuhe geschoben. Mal ist es Brandbeschleuniger, jetzt raubt es das Wasser. Also Fakt ist, wir waren vorletzte Woche im Wald, das war im Norden von Brandenburg, in Kiefernbeständen, die sehr quietschtrocken waren, das war am Witwesee. Und wir haben Bodenfeuchtigkeit gemessen, oberflächlich, und dann waren wir irgendwo bei 0,6%. Also im Grunde konnten sie das ausdrücken und da kam nichts mehr raus. Und dann messen sie mal neben oder unter Totholz oder im Totholz, da haben sie in der Tat 11-12% zum gleichen Zeitpunkt Wasser drin. Und das ist ein Wasserspeicher, bitteschön. Ja, das ist Wasser, was dort gehalten wird, weil sich zersetzendes Totholz, da sind auch keine Borkenkäfer drin, natürlich nachher im späten Zersetzungsstadium Mulm wirklich wie ein Schwamm vollsaugt und dieses Wasser langsam abgibt, auch an den Boden. Und wenn wir das jetzt flächig hätten auf dem Boden, dann wäre das Problem gar nicht so ausgeprägt.
Und wenn wir flächig Wasser hätten, ja, also wir brauchen diesen Wasserspeicher.
Aber das muss wirklich vom Tisch. Totholz als Konkurrenz, das geht gar nicht. Das ist tatsächlich ein Wasserspeicher für auch für naturferne Bestände. Selbst in Kiefern müssten wir dazu jetzt hin. Und wir machen dazu auch Experimente, dass wir im Grunde für Sie wahrscheinlich wenig akzeptabel Kiefern tatsächlich mal fällen lassen und die auf dem Boden liegen lassen und schauen, wie die sozusagen sich zersetzen und dazu beitragen, nicht nur, dass die Wasser speichern, sondern die kühlen auch. Das Wasser hat ganz viel damit zu tun, dass es kühlt, Biomasse kühlt. Dazu haben wir sehr große Messung angelegt und wo wir ganz klare Zusammenhänge sehen, je mehr Biomasse, tot oder lebendig, im Wald ist, desto kühler die Temperatur. Das hier geht hier um viele Grad Celsius.
Haben wir hier am Tisch jetzt die Situation mit diesem Streit, den Sie, die unterschiedlichen Positionen, die Sie haben, die uns Frau Bender auch lähmen in der großen Debatte, was wir jetzt tun, damit wir möglichst in 10 Jahren noch das Ruder rumreißen? So viel Zeit bleibt angeblich nur noch.
Also das, was hier stattfindet, ist tatsächlich auch das, was in der großen Debatte stattfindet. Nämlich einerseits Fixierung, der Blick der Waldbesitzer zu Recht auf die Wirtschaftlichkeit des Waldes und auf den Wald als Holzlieferant. Und auf der anderen Seite den Blick der Gesellschaft auf den Wald als Bringer von Ökosystemleistungen. Genau. Wald ist total wichtig, weil es die Lunge der Erde ist, also O2. Produziert. Wald ist eine Klimaschutzsenke, speichert CO2, ist damit auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Wald hat eine ungeahnte Vielfalt an Arten, an Tieren, an anderen Pflanzen, also ist ein wichtiger Träger für biologische Vielfalt. Wald trägt bei dazu, Wasser zu filtern und damit Trinkwasserreservoirs zu schaffen. Also von daher, es gibt ganz viele wichtige Leistungen für die Gesellschaft, die der Wald erbringt. Und unsere Forderung als BUND ist, dass wir als Gesellschaft viel mehr auf diese Leistungen gucken müssen, diese Leistungen auch erhalten müssen und weg von der bislang auch von der Politik gesetzten Fixierung auf den Wald als Wirtschaftsfaktor und Holzlieferant.
Ich finde Ökosystemleistungen prima, vor allem wenn wir auch jenseits uns umschauen der Holzgewinnung. Aber mich interessiert zunächst mal auch tatsächlich, und das war, glaube ich, so der Streit, wie funktioniert ein Waldökosystem? Was braucht es, um auch in Krisensituationen, die wir nun mal haben, zu bestehen? Und da wünsche ich mir, dass wir ein bisschen nutzen, die ökologischen Kenntnisse und die ökologische Forschung, die teilweise auch jenseits der forstlichen Forschung passiert. Da wird mir manchmal ein bisschen wenig geguckt und ausgetauscht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Moritzburger Erklärung schaue,
von gestern,
der Forstminister, da steht viel geradezu antiökologisches drin. Ich sehe da überhaupt kein ökosystemares Verständnis.
Sagen Sie ein Beispiel.
Wenn die Ministerin zum Beispiel von ja, erst aufräumen, dann aufforsten spricht. Da muss also Schadholz beseitigt werden. Ja, das ist nicht ökologisch, sondern dieses Schadholz, das sind zusammengebrochene Bestände, die in der Tat eine Reaktion jetzt des Ökosystems darstellen, wo eigentlich in den Boden investiert wird.
Ja, meinen das Sie ist vielleicht ganz, das Käferholz?
Ganz wichtiges Kapital. Das
Holz. Meinen Sie vielleicht das Käferholz?
Das Käferholz, das muss ja wohl raus, was definitiv falsch ist, was im Moment passiert, wie das abgeräumt wird. Schauen Sie sich mal die Kahlschläge an, die jetzt allenthalben zu besichtigen sind. Nackter Boden mitten in der Hitze. Wir schädigen dort die Mikroorganismen nachhaltig. Dann geht es weiter, diese Flächen werden gepflügt und so weiter und wirklich in einen sehr, sehr naturfernen Zustand gebracht. Und wir bringen uns da auch um das Kapital für diese Erholung des Waldes.
Ja, also es darf nicht gepflügt werden, sollte dann aufgeforstet werden. Wie soll das funktionieren, Ihrer Meinung?
Wir haben doch auch so viel Erfahrung schon gesammelt und auch im Ausland gibt es da doch einiges dazu. Da gucken wir auch zu wenig hin, wie das aussieht, wenn Wälder zusammenbrechen bzw. Bestände und sich dann wieder erholen und welche Rolle genau dieses Totholz spielt. Ja, und wie schnell dann auch Selbstregulierung zum Tragen kommt. Ökosysteme, bitteschön, das sind haushaltende Systeme, die, wenn die Zeit bekommen und Raum, ja, ganz erheblich sich selbst regulieren. Da gibt's dann die biologischen Mechanismen, die dazu führen, dass das Schädliche kontrolliert werden. Der Wald baut dann sein eigenes Substrat an und er bildet sein eigenes Mikroklima aus. Und
wie das nutzen Sie, wir zu wenig. Wie machen Sie es denn, Herr von Marwitz, wenn bei Ihnen was zusammen
wir wird? Brauchen Nutzwälder, wir brauchen Schutzwälder, wir brauchen auch einen ökologischen Ausgleich. Da habe ich gar keine, da haben wir gar keinen großen Dissens. Aber wir sehen das schon noch einmal anders, dass jetzt gerade das Schadholz und vielleicht auch noch mal zur Definition zwischen Tot- und Schadholz. Ja, also das Totholz ist aus meiner Sicht das Holz, was wir auch, wenn wir die Wälder bewirtschaften, ohne weiteres im Wald lassen, auch mit dem Ansatz, dass daraus natürlich wieder der Nährstoffrückfluss da sein muss. Und natürlich auch, wenn es dann in den Verrottungsprozess und in den Wald reinkommt, dient das auch in dem Fall sicher noch auch als Nährstoff- und Wasserspeicher in dem Falle. Aber wenn wir diese Massen, die wir zurzeit im Wald haben, durch die Stürme, die wir im Frühjahr letzten Jahres hatten, dann die Dürre und dann die Kalamitäten, da muss das Holz natürlich aus dem Wald raus. So je schneller, desto besser. Mhm. Und selbstverständlich, wir haben auch einen Nutzwald mit zu berücksichtigen. Und wenn wir, es ist eine wichtige Funktion, die dieser Wald, die ich ja gerade gesprochen habe.
Bricht gerade zusammen.
Ja,
unbedingt unterstützen würde, ist, dass Waldbesitzer, vor allem solche, die wirklich davon abhängen, kompensiert werden. Ja, insofern glaube ich auch.
Ich bin noch nicht ganz fertig gewesen.
Es braucht Geldmittel in der Tat, um da Härten zu vermeiden. Aber bitteschön. Was erreichen Sie mit der Schadholzbeseitigung unter solch kritischen Bedingungen, wie wir sie jetzt haben? Dann bringen Sie noch 2, 3 weitere Fichten über 1, 2 weitere Jahre, die dann aber auch irgendwann dran sind. Und der Preis dafür ist, dass Sie die Flächen ruinieren für die neuen, also, nachwachsenden Bestände.
Ich würde gerne Frau Bender zwischendurch mal dazu hören.
Ja, nee, ich darf noch einmal zu diesen... Nein, Herr, ich muss jetzt noch einmal ganz kurz zu den Ökosystemleistungen. Ja, aber das wissen Sie, ich komme hier nicht... Ich habe 2 Gegner im Deutsch hier sozusagen. Ja, also ich müsste doch wenigstens mal unsere Position klar
das
hier auch
benennen. Tun Sie vehement und auch in zeitlich ausreichendem Rahmen bislang. Frau Bender, wie sehen Sie es? Sollte man vielleicht die Wälder jetzt auch so hin umbauen, dass sie auch als Nutzwälder weiterhin für die Waldbesitzer existenzsichernd sind? Wir können nicht nur Dschungel wollen.
Als BUND setzen wir uns ja ganz klar ein, dafür auf 10% der Waldflächen Naturwälder und Wildniswälder zu haben. Das heißt aber ja im Umkehrschluss auch, dass 90% der Wälder weiter auch für Holz genutzt werden sollen. Wesentlich weniger intensiv, als das jetzt an vielen Stellen passiert. Es gibt ja Modelle, zum Beispiel im Stadtwald in Lübeck oder in Göttingen, wo durchaus mit einer wesentlich schonenderen Bewirtschaftung, einer wesentlich naturnaheren Bewirtschaftung auch Holz gewonnen wird. Und nach einigen Jahren, die diese Versuche zum Teil laufen, auch gar nicht mit so viel größeren Einschränkungen für den Gewinn, als es in anderen Wäldern ist. Was ich eben schon gesagt habe, was für uns wichtig ist, dass wir eben diese ökosystemaren Leistungen viel mehr in den Blick nehmen und das als Gesellschaft auch einfordern und dann gegebenenfalls eben auch für diese Leistungen zusätzlich bezahlen, wie es ja auch in der Landwirtschaft zum Beispiel diskutiert wird. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, dass große Summen nötig sind, um die Wiederbewaldung voranzutreiben, um auch den Waldumbau voranzutreiben. Und wenn wir jetzt Gelder an die Forstwirte geben, damit sie wieder aufforsten können, dann sollte das eben auch ganz klar an Bedingungen gebunden sein, dass der Wald dann naturnah bewirtschaftet wird und dass eben auch Laubmischwald aufgeforstet wird und nicht wieder Monokulturen.
Lassen Sie uns mal genau zu dem Thema kommen, der Aufforstung. Also wie kann man sich vorstellen, dass das in dieser Größenordnung jetzt passiert? Immer so viele Setzlinge, so viele Baumschulen gibt es ja gar nicht, dass das schon vorgehalten wird, ja, dass man mal eben Millionen Bäume pflanzen kann. Wie funktioniert das eigentlich rein praktisch? Und unabhängig von der Wiederaufforstung der Flächen, müsste man nicht auch darüber nachdenken, dass man neue Waldflächen schafft, so wie die Schweizer Forscher das gesagt haben, ja, um gegen den Klimawandel, ja, wirklich etwas tun zu können?
Ja.
Jetzt dürfen Sie wieder, Herr
Fuhrmann. Ja, sehr richtig. Also ich möchte zu zwei Punkten muss ich einmal noch mal ganz kurz was sagen. Also einmal ist im jüngsten Indikatorenbericht Artenvielfalt und Landschaftsqualität des Bundesamtes für Naturschutz nochmal sehr darauf hingewiesen worden, dass die biologische Vielfalt vor allem in deutschen Wäldern im Vergleich zu den anderen am höchsten ist. Also damit zeichnen wir doch schon mal aus, dass zumindest in unseren Wäldern im Vergleich zu vielen, kann ich Ihnen gerne, innerhalb Europas, innerhalb und auch unserer Nachbarn. Aha. Also kann ich Ihnen nur sagen, ich kann Ihnen den gerne rüberbringen. Das zum einen, zum anderen noch zu den Ökosystemleistungen. Ja, davon sind wir natürlich auch überzeugt und begeistert. Wir wissen ganz genau, dass die Ökosystemleistungen wie CO2-Senke, Wasserspeicher, Luftfilter, Sauerstoffproduzent, Erholungswert und so weiter, das leisten wir ja als Waldeigentümer mit Freuden und haben wir auch immer wieder mit in den Mittelpunkt ja auch gerückt. Wie heißt es denn jetzt bei den Wiederaufforstungen? Ja, da haben Sie recht. Momentan ist gar nicht daran zu denken. Das werden wir wahrscheinlich erst im Herbst und Winter, wenn wir die entsprechenden Niederschläge haben. Und dann ist es auch nochmal eine spannende Frage, was haben wir tatsächlich an Pflanzgut? Wie hoch sind dann tatsächlich die Bedürfnisse? Und wenn wir von 110.000 Hektar neu aufzuforstende Fläche gehen, da werden wir sicher zu tun haben, alle die Baumarten letztlich zu setzen, die wir setzen wollen. Und ich denke, dass für die Zukunft des Waldes, und da sind wir ja wissenschaftlich momentan auch noch nicht auf dem allerneuesten Stand. Ja, da gibt es viele, die sich damit jetzt im Moment auseinandersetzen. Und da müssen wir dann wirklich versuchen, klarzumachen, auf welchem Standort passt welche Baumart am besten. Im Hinblick einerseits auch der Ökosystemleistung andererseits, aber natürlich auch der wirtschaftlichen Leistung, die der Wald bringen muss.
Aber viel Zeit zum Streiten über diese Fragen hat man dann nicht mehr.
Haben wir eigentlich nicht mehr.
Jetzt mal konkret.
Nur wo soll das Holz herkommen? Im Moment haben wir eine ausgewogene Leistung. Ja? Wir haben rund 60 Millionen Festmeter, die wir jährlich einschlagen. Die holen wir ausschließlich aus unseren Wäldern. Wenn wir die Wälder alle zu Urwäldern machen, müssen wir dann auch bitteschön beantworten,
soll ja nicht
wo das...
10% ist, das, sagt der BUND, ja, die Grünen, 5% ist harmlos.
Gut,
nicht?
Dann bin ich auch schon...
Professor Ebisch, also lassen Sie mal ein bisschen jetzt in die konkrete Frage kommen, wenn jetzt hier Millionen zur Verfügung gestellt werden, um aufzuforsten, um erstmal für die Schäden wieder was hinzustellen, eventuell sogar neue Wälder anzulegen. Wo kommt das her? Und nächste Frage, wer macht's denn eigentlich?
Genau.
Die Studenten von Professor Ebisch?
Ich glaube nicht. Ich hätte noch eine andere Idee. Wie wäre es, wenn wir den Wald auch ein bisschen mitarbeiten lassen? Ja, ganz konkret können wir mal auf die Flächen schauen. Zum Beispiel in Tollenbrietzen, der große Waldbrand letztes Jahr, wo Privatwaldbesitzer dann flächig geräumt haben, gepflügt, planiert, alles im Grunde auf einen Zustand zurückgesetzt, wie er vor Jahrtausenden herrschte. Und dann aufgeforstet, wo die Kiefern tatsächlich jetzt dann schon wieder abgestorben sind. Teilweise im April schon wieder anfingen. Also das wird nichts. Und dann gibt es Flächen, die wir uns anschauen, wo gar nichts gemacht wurde. Und was meinen Sie, was da passiert? Da siedeln sich jetzt in Massen die Espen an und die Birken kommen und Ahorn fliegt rein und so weiter. Und ziemlich organisch, ziemlich komplex, ja, da gibt es überhaupt keine Muster, da plötzlich keimen die in irgendwelchen ausgebrannten Stubbenlöchern und so weiter. Wunderbar, da wird die Strukturvielfalt von morgen gebaut,
die
ein Förster so gar nicht anlegen könnte.
Ja.
Das kann ja sein, dass auf den Flächen, die nicht gepflügt und planiert wurden, gegebenenfalls diese Ascheschicht das Wasser sogar noch besser hält und tatsächlich günstige Keimbedingungen jetzt bietet und dass die verbrannten Bäume, die teilweise stehen geblieben sind, mich jetzt für Schatten sorgen und für niedrigere Temperaturen. Das wäre das, wofür wir plädieren.
Für nichts aus der Asche.
Wurzel- und Stockausschläge können es natürlich auch sein, wo das Wurzelwerk
noch vorhanden ist. Auch das ist zu beobachten. Es hat Eichen gegeben im Unterwuchs, Voranbau. Die sind verbrannt, haben dafür gesorgt. Das ist aber nicht so heiß wurde, dass die Kiefern oben drüber tatsächlich nicht verbrannt sind. Und was machen die Eichen jetzt? Die treiben wieder aus, wo wir sehen, Laubbäume kommen auch mit diesen Zuständen besser zurück. Also da gibt es vieles jetzt zu gucken, aber bitte, dann müssen wir das auch tun. Und nicht tatsächlich alles planieren und räumen, sondern uns erlauben, auch mal etwas Zeit uns zu geben, zu lernen. Und da möchte ich gerade nochmal auf diesen Punkt bezüglich der Zukunft des Waldes, da sind wir nicht auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Können wir auch nicht sein, weil wir tatsächlich über eine Zukunft reden, die extrem unsicher ist, wo wir noch nicht mal verstanden haben, wo geht die Menschheit jetzt mit dem Klimawandel hin. Mhm. Wenn wir die schlechtesten Szenarien bekommen, vergessen Sie das mit Wald genauso wie mit der Aufforstung.
Das war Professor Pierre Ebisch, Professor für Naturschutz im Fachbereich für Wald- und Umwelthochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Waldsterben 2.0. Wie retten wir den Klimaretter Wald? Zusammen mit Silvia Bender, der Leiterin der Abteilung Biodiversität beim BUND, und Hans-Georg von der Marwitz, dem Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände. Herr von der Marwitz, als gestern Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin, mit den Unionsministern Agrar- und Forstwirtschaft in Sachsen gesagt hat, sie wollen einen Marshallplan machen, es sollen Millionen hineingegeben werden in die Wiederaufforstung. Da kam natürlich sofort die Kritik, die sagte, das ist der pure Aktionismus, man kann sowas nicht vom Schreibtisch, man kann nicht sagen, wir forsten auf, es muss ein Konzept sein, das danach noch wirkt, und vor allen Dingen, es muss auch dann gepflegt und gemacht werden. Das heißt, es braucht Personal. Das können wir nicht nur vom Schreibtisch und vom Computer aus machen. Es muss jemand in den Wald gehen. Wen schicken Sie?
Sie haben recht, das ist dahingehend wirklich nicht einfach. Da, wo noch die bäuerlichen Waldstrukturen vorhanden sind, da gehen die Waldeigentümer selber in den Wald, ganz klar.
Aber das, ein einzelner Mensch schafft nicht viel, ne?
Wir müssen mal jetzt davon von den Waldbesitzern mal ausgehen. Wir haben, ich vertrete 48% der Waldfläche in Deutschland. Die gehört knapp 2 Millionen Eigentümern. Wenn Sie das mal hochrechnen, dann haben wir einen Durchschnittswert von weniger als 3 Hektar pro Waldeigentümer. Das Problem ist, dass der Wald immer mehr Leuten gehört, die von den Besonderheiten des Walds und den Zusammenhängen immer weniger verstehen. Wir haben jedes Jahr rund 65.000 neue Waldeigentümer, die urban leben und mit Land- und Forstwirtschaft nichts mehr zu tun haben.
Also Informationsbedarf, ganz großer.
Einerseits Informationsbedarf und andererseits natürlich auch was ich versuche, in die Diskussion immer wieder einzuwerben. Ich sage, schließt euch zusammen zur Forstbetriebsgemeinschaft, zu Wirtschaftungsgenossenschaften. Ja, also nehmt die Verantwortung für euren Wald wahr. Und selbstverständlich sind im Moment aufgrund dieses immensen Schadens, der jetzt vor uns liegt, die Bedingungen für die Aufforstung und für die Wiederaufforstung ausgesprochen schwierig. Ja, und wir haben ja auch in den Staatswäldern und auch in den landwirtschaftlichen Ministerien, man hat massiv Personal abgebaut in vieler Hinsicht, was heute sicher fehlt. Also da werden wir für die weitere Zukunft uns wirklich noch einmal neu orientieren und auch aufbauen müssen. Und wir müssen auch in die Ausbildung entsprechend investieren, aber natürlich auch in den Anreiz, wer heute im Forst arbeitet, wer heute frisch von der Universität kommt und in Wald einen Job sucht, der fängt verhältnismäßig niedrig an. Es müssen auch wirtschaftliche Anreize geschaffen werden, um Menschen mit Begeisterung in dieses Fach auch zu bringen.
Gehört das also auch, was die Jobs im Wald angeht, dazu, dass man solche Dinge belohnen muss, Frau Bender, genauso wie man ökologisches Wirtschaften vor dem Hintergrund dessen, was wir da brauchen, offenbar belohnen sollte und nicht das Unökologische?
Ja, ich denke, man muss solche Anreize schaffen, damit Waldwirtschaft.
Wenn noch viele Leute sagen, ich gehe doch nicht in den Wald und mache da die Knochenarbeit. Das ist schwere Arbeit.
Es ist definitiv schwere Arbeit. Nichtsdestotrotz sieht man ja ein Stück weit, dass es wieder mehr junge Menschen gibt, die auch ein Interesse haben, zurück aufs Land zu gehen, zurück landwirtschaftliche Betriebe zu machen, zurück forstwirtschaftliche Betriebe zu machen. Und für die muss man Anreize setzen. Und das ist sicherlich ein Anreiz, ihnen auch zu sagen, wenn ihr gesellschaftliche Leistungen erbringt, dann gibt es dafür auch eine Honorierung. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass wir auch im Forstbereich sicherlich auch nochmal eine andere gesellschaftliche Anerkennung auch der Arbeit brauchen, die da geleistet wird. Und drittens brauchen wir, da würde ich Herrn von der Marwitz auch unterstützen wollen, wir brauchen halt eben wieder mehr Personal in den Landesverwaltungen, in den Forstverwaltungen, die dann auch beraten das dann auch zur Beratung zur Verfügung steht und eben den Menschen, die heute Wald besitzen, eben auch Ansätze, die Herr Professor Ibisch zum Beispiel erforscht und entwickelt, nahebringt, damit wir eben diesen naturnahen Umbau des Waldes wirklich umsetzen können in der Fläche.
Hat das auch ein Stück mit Mentalitätswandel zu tun?
Mit Sicherheit, ja.
Also man wundert sich ja vor in den 80er Jahren, als es um das erste Waldsterben ging, ein großer Aufschrei. Und jetzt ist es schlimmer, wie Sie alle sagen und bestätigen. Und im Grunde nehmen die Menschen das relativ gelassen hin.
Das
kann ich aber auch sagen, woran das liegt. Das ist wir sind immer weiter letztlich von der Urproduktion entfernt. Menschen haben heute kaum noch Berührungspunkte. Wenn Sie sich allein mal die Entwicklung in den landwirtschaftlichen Betrieben ansehen, wir haben heute noch gut 750.000 in der Landwirtschaft arbeitende Menschen bei 43 Millionen Beschäftigten. Früher, als ich noch in die Landwirtschaftsschule ging, als ich meine Lehre und Ausbildung gemacht habe, da waren die Dörfer noch voller Landwirtschaftsbetriebe. Wir haben nicht nur in Brandenburg, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands mittlerweile nur noch ein, zwei Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe im Dorf. Also das ganze auch Sozialgefüge des ländlichen Raums, des dörflichen, hat sich immens verändert. Es ist nicht nur, weil wir urbaner geworden sind, sondern weil letztlich auch die Abhängigkeiten von Land- und Forstwirtschaft für das täglich Brot und für das Leben mehr und mehr in den Hintergrund gerückt ist. Und das führt dazu, dass man die Notwendigkeit, sich dafür verantwortlich zu fühlen, oder auch die Pflicht, die daraus entwächst, was man letztlich hat, einfach entkoppelt wurde.
Darf ich nochmal auf das Thema Nutzung zurückkommen? Weil Sie gesprochen haben darüber, dass 90% der Waldfläche Nutzwald bleiben soll und so weiter. Das wäre ja schön, wenn das so dann auch realisierbar wäre. Aber ich frage mich manchmal, haben wir eigentlich den Ernst der Lage erkannt, was da potenziell auf uns zurollt? Wenn eben jetzt Flächen aufgeforstet werden, wo die Bäume nicht anwachsen und so weiter, da wird natürlich über Jahrzehnte ohnehin kein Holz geerntet werden. Und dann kommt es hinzu, dass wir diese unklare Zukunft haben. Und da gibt es verschiedene Dinge, die ich nicht zusammenbringe, um auch nochmal auf die Moritzburger Erklärung zurückzukommen, der Forstminister, die zum einen sagen, nicht, der Wald wankt, große Krise und es muss saniert werden. Und im letzten Abschnitt wird dann über Holzverwendung und Innovation gesprochen und dafür geworben, dass mehr Holz verwendet wird. Ja, da soll also der Holzkonsum angekurbelt werden und auch noch unter dem Stichwort Bioökonomie, wo wir wissen, da geht es um neuartige Nutzung, irgendwie Plastik soll dann ersetzt werden, vielleicht durch Holz und so weiter. Alles schöne Sachen. Aber haben wir in ernster Lage wirklich verstanden? Oder müsste man jetzt nicht auch in Deutschland darüber reden, Holz zu sparen? Ja, dass wir vorsichtiger und umsichtiger mit dieser Ressource umgehen, wenn wir jetzt den Konsum ankurbeln, unsere Wälder gegebenenfalls auf lange Zeit nicht mehr produzieren, wird das bedeuten, wir importieren Holz aus anderen Ländern, wo das auch nicht oder eben noch weniger nachhaltig genutzt wird.
Wir müssten da vielleicht auch eine ganze Menge lernen, Frau Bender. Umweltbildung, um den Ernst der Lage zu erkennen, ist das inzwischen auch notwendig in diesem ganzen Zusammenhang?
Definitiv. Also ich nehme es ein bisschen anders wahr als Herr von der Marwitz, nämlich dahingehend, dass auch Menschen, die weit weg sind vom ländlichen Raum, sich wieder anfangen zu interessieren dafür, was passiert im ländlichen Raum, sich auch dafür interessieren, wie Lebensmittel, wie Holzprodukte produziert werden und eben auch eine Empfindung dafür bekommen, zu sagen, dass es gibt Wirtschafts- oder eine Entwicklung hin zu einer intensiveren Wirtschaftsform, die man vielleicht so gar nicht unterstützen möchte. Man möchte andere Wege gehen. Ich glaube, da ist eigentlich ein Ansatzpunkt, um Leute auch wieder zu begeistern. Und ich nehme es auch so wahr, seitdem also die Resonanz jetzt auf oder die öffentliche Resonanz bei uns auf das Thema Waldsterben 2.0 ist enorm. Also seit, wenn man jetzt mal in den letzten 2 Wochen anschaut, wie viel darüber berichtet wird, ist das viel, aber das Thema ist eben seitdem gesetzt und ich habe nicht den Eindruck, dass das Thema jetzt so schnell abebben wird, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich im öffentlichen Bewusstsein sich auch verankert, wie das Waldsterben in den 80er Jahren.
Ist ja psychologisch gesehen, wenn man sich an die Filme, die es damals gab, erinnert sich bestimmt auch, diese Computersimulationen, wo dann sozusagen die ganzen Hänge entwaldet wurden, computertechnisch. Und man sah, so soll das vielleicht sein, so verkarstete Hänge, so à la Peloponnes in Griechenland, wo es ja auch mal einen Wald gab, als er, bevor er zu Schiffen wurde. Und wenn wir jetzt die Bilder sehen vom Schwarzwald, wo es nicht mehr grün ist, sondern hauptsächlich rot und grau und nur noch ein ganz kleines bisschen grün. Kann das sein, dass das die Menschen auch wirklich anspricht, anfasst, ihre Emotionen berührt von der Marwitz?
Ja, selbstverständlich. Also das ist schon so.
Aber das brauchen wir doch, ne?
Das ist jetzt, weil, und Sie haben es ja vorhin noch mal sehr schön gesagt, Frau Bender, ja, in den letzten zwei Wochen. Also tendenziell ist der Abstand immer größer geworden. Einerseits, was die fachliche Praxis, was den Umgang, was das tägliche Arbeiten mit Land- und Forstwirtschaft mit sich bringt. Es gibt immer wieder den Fokus auf bestimmte Entwicklungen, die da sind. Also auch Sehnsüchte, die enorm groß sind. Einerseits. Andererseits steht das nicht im Zusammenhang mit dem, was viele Bürger dann andererseits im täglichen machen oder wie sie sich entscheiden, an den Tresen entscheiden, ja. Also es ist schon sehr schwierig und sehr komplex geworden. Und wenn dann dramatische Bilder aufgezeigt werden, beziehungsweise offensichtlich sind, dann findet natürlich schon eine, Gott sei Dank auch, eine große Betroffenheit statt. Aber
die auch dahin mündet, dass der Lebensstil sich ändert?
Das ist eine wunderbare Frage. Ja, das ist eine sehr entscheidende Frage. Die Betroffenheit wird sehr schnell kundgetan, aber die Konsequenzen, die wir da insgesamt daraus schließen müssen, die werden doch sehr unterschiedlich beurteilt.
Aber da passiert doch was gerade bei den jungen Leuten, Fridays for Future,
ja. Einerseits
nicht mehr fliegen und so weiter.
Ja, die Ansprüche sind groß.
Lass mal Frau Binder hören.
Ich glaube, es passiert was. Leute fangen an, sich ihr Konsumverhalten anzuschauen und zu überlegen, was kann ich anders machen. Aber ganz sicher können wir nicht nur darauf setzen, dass jeder sein Konsumverhalten ändert, wenn wir nicht die richtigen politischen Rahmenbedingungen setzen. Es kann halt eigentlich nicht angehen, dass ein Flug inland nur ein Drittel oder ein Viertel von dem kostet, was dieselbe Bahnfahrt kosten würde. Und das sind politische Rahmensetzungen. Und ich kann mich nicht, und gerade Sie als Politiker können sich eigentlich nicht zurücklehnen und sagen, die Leute sollen allein durch ihr eigenes Verhalten den Klimawandel stoppen. Bei dieser Krise, die da auf uns zurollt, wir sehen ja jetzt schon die Auswirkungen, was eine Erwärmung von noch nicht mal 1,5 Grad in unseren Wäldern, in unseren Ökosystemen anstellt. Was passiert, wenn wir wirklich eine Erwärmung von 4 bis 5 Grad haben? Das können wir uns alle nicht vorstellen und das möchte man sich auch gar nicht vorstellen, weil das wäre wirklich die Apokalypse. Und wir können uns als Politik oder Sie können sich als Politik nicht hinstellen und sagen, der Verbraucher soll es richten mit seinen Kaufentscheidungen, sondern man muss die richtigen politischen Rahmen.
Wir müssen es gemeinsam
Professor Ebisch, ja. Professor Ebisch dazu.
Und eben, da brauchen wir gar nicht über Flüge reden, sondern zurück zum Holzkonsum. Kann nicht sein, dass die Politik dann solche Rahmenbedingungen setzt, Charta 2.0 für Holz, den Holzkonsum anzukurbeln. Das ist natürlich konterkariert, ja, genau das, was wir besprochen haben.
Aber auf der anderen Seite haben wir momentan Massen an Holz liegen. Selbstverständlich, wenn wir... Das ist jetzt erstmal nicht nur kurz, das ist mittelfristig. Für ein paar Jahre werden wir momentan immense Massen an Holz haben. Und insofern ist es doch erstmal richtig, dass wir versuchen, dieses Holz auch zu verwerten.
Da bauen sie Industrien auf, die dann einen Verbrauch bedeuten, der dann in der Zukunft fortgesetzt wird und dann wie befriedigt wird, aus welchen Quellen?
Also das wissen Sie jetzt, ich würde einen Schritt vor den anderen setzen. Ja, also jetzt ist erstmal wichtig, dass wir den Wald für die Zukunft aufbauen.
Ich denke gerne in Szenarien.
Ja, gut, also natürlich Szenarien können wir viele aufbauen.
Muss das tun.
Das ist ja, ist klar, das ist ein wissenschaftliches Herangehen, eines Szenariums.
Sie müssen auch an die Zukunft denken, als Waldbesitzer gerade.
Wenn wir
Sie pflanzen ja für die nächste Generation.
Wir pflanzen für Generationen.
Ja, sag ich.
Vollkommen richtig. Und deswegen ist es uns schon wichtig und wir werden auch alles daran setzen, dass wir auch weiterhin Wald in die nächste Generation bringen. Ich bin ja genau so herangetragen oder herangebracht worden, dass ich im Generationskontext denke.
Aber wir sprachen eben über das politische Regelwerk. Brauchen wir stärkere Regeln? Es hilft doch nicht, wenn Herr Söder fordert, ein halbes Jahr nach den Grünen, wir wollen den Naturschutz oder den Klimaschutz im Grundgesetz verankern.
Also wissen Sie, ich fühle mich jetzt irgendwie von allen Seiten in die Ecke gedrängt.
Nein,
ja,
Sie als werden
ich
allein, in keine also, Ecke gedrängt. Na,
doch,
Sie
es
sitzen
ist,
am
wenn,
runden
ist,
Tisch.
Ich sitz, ja, wenn ich mal, wenn das mal so wäre, ja. Also der ist eckig, die ich hier
okay.
sehe.
Ja,
also ich versuche letztlich, auch ich werde jedenfalls mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, den Wald so umzugestalten und so weiterzuführen und mit der Hoffnung, dass jetzt die Niederschläge, auch wenn sie unterschiedlich verteilt sein werden, das ist ja noch einmal spannend, dass wir vielleicht andere Verteilungen haben werden, dass wir in den richtigen Momenten nachher auch die Wiederaufforstung leisten, dass wir die Erkenntnisse, die gekommen sind, dass wir die einbringen in unser Wiederaufforstungsprogramm. Also da bin ich ja gar nicht anderer Meinung. Aber jetzt nur das Szenario zu sehen, dass wir bald griechische oder italienische Verhältnisse haben werden, das sehe ich momentan nicht, wenn wir jetzt erstmal alle Möglichkeiten nutzen, die verschiedenen Baumarten, die dann auch trockenresistenter sind, beziehungsweise sind die Chance.
Genau,
die Chance,
das würde mich sehr interessieren. Sie sprachen übrigens eben mal die Akazie an,
ja.
Die ganz gut klarkäme mit den Gegebenheiten, ist aber eine Neophyte, also ein eingewandertes.
Ist
auch keine richtige
Baumart,
Akazie, sondern also nur eine Scheinakazie.
So, ja.
Die verdrängt alles andere, weil sie wirklich stark ist. Wollen wir, Professor Ibisch, sowas haben? Was sagt der Pflanzenbiologe dazu, der viel in Südamerika geforscht hat und also auch andere Klimazonen kennt?
Wo ich nebenbei, bevor ich mich mit Deutschland intensiv beschäftigt habe, auch mit Aufforstung beschäftigt habe in Bolivien, wo es just darum ging, den Förstern zu erklären, dass es nicht die beste Idee ist, immer die exotischen Baumarten zu wählen. Das war irgendwie vor 20 Jahren oder so, da wurden immer zu Eukalyptus und die mexikanischen Kiefern gepflanzt. Nebenbei, ich war jetzt gerade in Bolivien und kenne es aus anderen Ländern, Ecuador und so weiter, sind das jetzt die Baumarten, die stark leiden unter extremen Wetterereignissen. Also da gibt es ein Absterben von diesen Aufforstungen, die mit viel Geld da installiert worden sind. Und das lehrt mich nur, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss und nicht wirklich versteht letztendlich, welche Baumarten jetzt langfristig durchhalten. Und wenn wir jetzt mal auf die Liste schauen, die nun gern dann genommen wird, Douglasie ist ja ein schöner Baum, ich finde den auch klasse, riecht toll, hat ein tolles Holz, aber zeigt natürlich jetzt schon, dass er viel trockenheitsanfälliger ist, als man sich das vorgestellt hat. Und je nachdem, welches Klimaszenario wir bekommen, also in der Heimat der Douglasie, ist sie auch schon dabei, massiv abzusterben. Das heißt, es gibt diesen Wunderbaum nicht. Und im Gegenteil, wir kaufen uns eben neue Risiken ein, schädigen die heimischen Mikroorganismen gegebenenfalls auf eine Art und Weise, die wir noch gar nicht verstehen.
Aber wenn wir mal schauen, bleiben wir doch in Europa. Also es wird ja jetzt viel gesagt, naja, die deutsche Buche, die leidet ja auch schon. Also sollten wir doch mehr die orientalische Buche dazu nehmen.
Aber lassen Sie uns doch
wollen wir so ein bisschen mehr mediterranen Wald, kann der dann die Hitze mehr ab? Oder ist das eine Milchmädchenrechnung?
Man kann da ja rumspielen und schauen. Das ist auch immer interessant. Man kann aber auch, und dafür plädiere ich, und auf großen Flächen die Ökosysteme machen lassen. Wir haben über 30 Baumarten in Deutschland. Und etliche zeigen jetzt auch definitiv noch nicht diese Dürreschäden, wie zum Beispiel die Buche. Also da gibt es natürlich Baumarten, die in kontinentaleren Bereichen vorkommen, die Linden und die Hainbuchen und so weiter, sind sicherlich in vielen Bereichen Optionen und werden eine Zeit lang auch diese Ökosysteme gestalten können. Bis uns was Besseres einfällt oder diesem Wald. Aber
was sagt die Expertin für biologische Vielfalt?
Wir müssen den Baum im Wald ja als ein Teil eines Ökosystems begreifen. Und wenn wir das anschauen, dann macht es eben nur Sinn, Bäume zu pflanzen, die eben auch hier heimisch vorkommen, weil das ist das, worauf das Ökosystem ausgerichtet ist. Wenn wir halt Bäume von außen, die hier nicht heimisch sind, anpflanzen, dann haben wir eben das Problem, dass die restliche Fauna und Flora des Waldes damit eigentlich nichts anfangen kann. Von daher ist es uns wichtig zu sagen, dass wir heimische Baumarten pflanzen. Es ist ja zudem so, dass die einzelnen Baumarten eigentlich auch innerhalb ihrer Art eine ganz hohe genetische Vielfalt haben. Die Buche zum Beispiel, für die Deutschland ja auch, weil das Hauptbuchenvorkommen hier in Deutschland ist, weltweit eine ganz hohe Verantwortung hat, diese Art zu erhalten und auch die damit verbundenen Pflanzengesellschaften. Die Buche kommt ja auf ganz unterschiedlichen Standorten vor in unterschiedlichen Pflanzengesellschaften. Die hat also eine sehr hohe genetische Vielfalt und eine Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Standorte. Und das müssen wir uns viel mehr zu Nutzen machen, anstatt jetzt Bäume von anderen Regionen zu importieren, die hier vielleicht gut zurechtkommen würden.
Also, ich hätte Sie gerne jetzt die letzten 4 Wochen dabei gehabt, Professor. Also die Buche leidet massiv.
Ich bin gut unterwegs gewesen.
Ja, auch wunderbar. Die Buche leidet massiv. Und ich habe wirklich sehr viel abgängige Buchen auch gesehen in dieser Zeit, vor allem Altbestände, aber auch Jungbestände gleichermaßen. Also im Moment leiden alle Baumarten. Und wenn ich jetzt in den Harz gucke, zu Bekannten, die jetzt in Größenordnung die Fichte verloren haben, aber auch Douglasienbestände haben, das ist erstaunlicherweise sind die Douglasienbestände die einzigen, die er momentan noch hat. Also, ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Ich würde einfach, die Mischung wird's machen. Ich will einfach keine ideologische Diskussion führen. Ich möchte die Breite, die wir letztlich jetzt für die Zukunft auch aufstellen können. Da hat aus meiner Sicht die eine oder andere fremdländische Baumart ohne weiteres auch ihre Berechtigung.
Sagen Sie ein Beispiel.
Und die Douglasie habe ich zum Beispiel schon gesagt.
Wir haben viel zu viel Zeit schon damit verloren, Anpassungen in der Forstwirtschaft an den Klimawandel immer zu nur auf Baumarten zu diskutieren. Mhm. Ja, und versäumen dabei wirklich die Systemregulation, die Selbstregulation der Wälder zu fördern. Ja, das würde ich gern mal sehen, dass wir wirklich die Strukturen fördern. Wir haben darüber gesprochen, ich will das nochmal betonen. Was hält Wasser zurück? Was befeuchtet? Was baut das Mikroklima auf? Was puffert? Was kappt uns die Extremwerte? Und da gibt es ganz klare Befunde. Und das wird irgendwie nicht wahrgenommen, weil es immer irgendwie um diese Baumarten geht. Und es wird auch nicht wahrgenommen, dass die gesündesten Wälder, die wir jetzt noch sehen in Deutschland, ja, die nicht so stark betroffen sind.
Wo sind die?
Das sind die, die dicht sind, ja, und dumpf und dunkel. Das sind die naturbelassenen, weniger stark genutzten oder sehr naturnah bewirtschafteten. Lübeck wurde angesprochen. In den Heiligen Hallen sehen wir das, was nur eine kleine Insel ist. Und wir sehen das natürlich in allen alten Wäldern, auch im Hainich, ja, im Epizentrum auch dieser Dürre. Ist es so, dass in der Kernzone, wo die alten Bäume stehen und seit 50 Jahren nicht bewirtschaftet wurde, ist dieses Phänomen verzögert. Ja, also bitte, da gibt's einiges zu lernen.
Aber bis so ein Urwald entsteht, dauert es ja eine ganze Weile, ne?
Richtig, aber das bedeutet ja nicht nur, dass wir Urwald haben müssen, sondern es geht wirklich um dichte Bestände und das geht ein bisschen auch gegen die Lehre, die in der Forstwissenschaft gepredigt wurde lange Zeit, dass aufgelichtet werden musste, dass Licht gegeben wird, dass vermeintlich Wurzelkonkurrenz besteht und so weiter, aber so funktioniert Wald eben nicht.
Lassen Sie uns jetzt nochmal in eine Runde machen. Das große Thema, als auch die eidgenössischen Forscher herauskamen, dass man den Klimawandel aufhalten kann oder die Ansteigung der Temperatur, indem man mehr aufforstet auf der ganzen Welt. Wir sprechen über ein globales Problem. Ist das tatsächlich möglich und wie wäre es möglich, jetzt unabhängig von den jetzt sterbenden Beständen, indem man aufforstet? Könnten wir den Klimawandel aufhalten oder braucht es dazu noch viel, viel mehr? Frage in die Runde.
Ich glaube nicht, dass wir ihn aufhalten können, aber ich finde schon diese Studie der ETH Zürich, finde ich schon hoch spannend. Natürlich muss man sich überlegen, wo sind die größten Gebiete, wo wir aufforsten können. Das haben die dann auch gesehen. Also wie gesagt, im größten Teil in Russland und in anderen Gebieten. In Deutschland liegen wir bei 3 Millionen, hatten sie das jetzt mal so vorgenommen. Aber wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie schwierig es ist, überhaupt Wald im Wald wieder aufzuforsten. Ja, und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Positionen zu. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir gerade vor dem Flächenverbrauch, den wir in Größenordnung haben, ja, in Deutschland, dass wir wirklich versuchen, eine gewisse Hektar jedes Jahr Neuaufforstungen vorzunehmen. Sofern möglich, sofern Wasser da ist und auch die Chancen gegeben sind auf Konversionsflächen in Größenordnung, aber auch in verdichteten und in urbanen Räumen gibt es genügend Flächen, wo wir sicher auch noch zusätzlich aufforsten könnten.
Also eine Chance ist es. Sie sprechen Konversionsflächen an, also ehemals militärisch genutzte Flächen. Also da, wo keiner hingeht, weil da noch möglicherweise viel Munition rumliegt, da wächst der Wald ziemlich gut. Ist das für Sie eine Bestätigung, Professor Ebisch? In Ruhe lassen und selber machen lassen, den Wald?
Das sind auf jeden Fall Flächen, wo wir jetzt sehr viel lernen können und das tun wir ja auch schon. Genau. Vielleicht aber gerade noch mal zur Studie zurück. Ich denke tatsächlich, dass die etwas überschätzt wird oder auch tatsächlich die Methodik etwas den Effekt überschätzt, der zu erzielen ist. Wir haben im Moment so ungefähr die halbe Fläche oder mehr als die Hälfte der Waldfläche Deutschlands, die weltweit verloren geht. Jedes Jahr seit vielen Jahren im langjährigen Durchschnitt. Und das ist natürlich das eigentliche Problem. Und das sind vor allem auch wirklich alte Wälder und Urwälder, die tatsächlich die großen klimarelevanten Systeme sind, die Kohlenstoff senken. Und das sind die borealen Urwälder, nicht in der Taiga und so weiter. Und das sollte man schon mal genauer anschauen. Insofern, ich verstehe auch die Aussage so gar nicht. Im besten Fall werden wir natürlich mit Aufforstung wieder Kohlenstoff einfangen können, der durch Waldvernichtung entfleucht ist und überhaupt keine Chance haben zu kompensieren, das CO2, was freigesetzt wurde durch die Verbrennung der fossilen Energieträger.
Danke, dass Sie auch den globalen Rahmen jetzt noch ein bisschen mehr hier aufspannen in der Diskussion. Warum werden diese ganzen Wälder vernichtet? Indonesien, Palmölproduktion, Brasilien, Sojaproduktion, etc. Boreale Wälder, also im Norden, Holzgewinnung. Übrigens, da wird besonders schickes Holz hergeholt, Lärchenholz aus Sibirien, sehr gefragt im Bau. Das ist unser Lebensstil.
Das ist unser Lebensstil einerseits und also andererseits sind es natürlich auch falsche politische Rahmensetzungen. Und da sind wir wieder bei Frau Klöckner und vielen ihrer Kollegen, die sich gestern getroffen haben. Regenwald in Brasilien wird vor allem wegen Soja abgeholzt, das hier verfüttert wird an Schweine und Geflügel. Wenn wir hier unsere Tierbestände nicht in den Griff bekommen und absenken und auch politische Rahmenbedingungen schaffen, um unseren Fleischkonsum zu reduzieren, wird sich dieses Problem nicht lösen. Das heißt, es ist zu kurz gegriffen, wenn die Hilfe für den Wald da ansetzt, zu sagen, wir geben Geld, damit hier wieder aufgeforstet wird. Wenn wir die Verantwortung für den globalen Wald sehen, dann müssen wir eben auch an vielen Stellen politische Rahmenbedingungen anders setzen, damit dieser Wald anderswo nicht belastet wird.
Das heißt auch weniger Getreide hier produzieren, was dann in den Export geht? Dafür werden hier Flächen benutzt.
Wir sind ja unterm Schnitt sind wir ja Nettoimporteur von Lebensmitteln. Und selbst wenn wir Getreide exportieren, importieren wir eben ganz viele andere Sachen. Wie sich eine Getreide, also sicherlich wird es möglich sein, Getreide auch von hier weiter zu exportieren, aber wir sollten erstmal versuchen, diese großen Soja-Importmengen zum Beispiel zu reduzieren, die Palmöl-Importmengen zu reduzieren und den Ländern in erster Linie auch mal wieder eine Möglichkeit geben, sich selber im Sinne der Ernährungssouveränität zu ernähren.
Herr Professor Ebisch, Frau Binder sagt, wir brauchen politische Rahmenbedingungen, Regelungen. Wenn ein international renommierter Schriftsteller wie Jonathan Franzen sagt, der ja ökologisch sehr, sehr interessiert ist, sehr viel Vogelbeobachtung macht, auch jetzt übrigens gerade bei den Waldbränden in Jüterbog gewesen ist, er sagt, wenn wir nicht sofort umsteuern, wir haben nur noch 10 Jahre Zeit, dann geht das alles den Bach runter. Das werden wir nicht mehr retten können. Also ein Horrorszenario. Sehen Sie das genauso und plädieren Sie für recht striktes politisches Regelwerk, Zwangsmaßnahmen?
Ich bin Professor für Naturschutz und erschrecke immer die Studierenden ein bisschen tatsächlich auch mit diesen Szenarien. Das ist eine undankbare Aufgabe, weil man ja im Grunde dann als Überbringer der schlechten Botschaft nicht wirklich positiv dasteht. Aber wenn wir ehrlich sind, sind die Szenarien nicht gut. Und wie viele Jahre wir noch haben und so weiter, das weiß keiner. Genauso wenig, dass wir wissen, ob wir ein 2-Grad-Ziel oder 1,5-Grad-Ziel, was hilft. Eigentlich, es braucht eine Vollbremsung. Und das ist eigentlich die große Preisfrage, wie man das hinbekommt in einer Gesellschaft wie der unsrigen und am Ende dann auch weltweit natürlich möglichst sozial verträglich diese Bremsung zu machen. Die bedeutet Suffizienz. Das heißt, wir müssen lernen, innerhalb der Grenzen zu leben, die nun mal unser begrenzter Planet uns bietet. Und da rühren wir an die Paradigmen, die natürlich irgendwie in der genetischen Substanz unserer Gesellschaft ganz anders ticken, wo es um Wirtschaftswachstum geht, das wissen wir. Und wer immer sagt Verzicht und weniger, wird natürlich ausgebuht und bekommt auch keine Wählerstimmen. Aber das ist die große Preisfrage in der Tat.
Waldsterben 2.0, wie retten wir den Klimaretter Wald? Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur mit Hans-Georg von der Marwitz, dem Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände und CDU-Bundestagsabgeordneter, Silvia Bender, die Leiterin der Abteilung Biodiversität beim BUND und Professor Pierre Ebisch, Professor für Naturschutz im Fachbereich für Wald und Umwelt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Ich danke Ihnen sehr für die angeregte Runde hier bei uns im Radio. Am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Kolkmann.